Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Heute gibt es im Podcast für Schutz und Sicherheit Teil 2 des Interviews. Dazu viel Spaß.
Ich hatte ja in der Podcast-Folge 120 das Thema auch mal, das war auch so eine Art Wutrede von mir, aufgebracht. Und da war dasselbe, dass immer sich alle jammern, genauso wie du es ja auch schreibst, wir können zu wenig Geld und am Wochenende arbeiten und keine Wertschätzung und der böse Chef. Und da ist mir damals auch der Krankenkasse gesagt, mach doch was, es ist doch... liegt doch an euch selbst. Und da hattest du mich ja damals so ein bisschen kritisiert, dass ich so ein bisschen die Sicherheitsbranche als Ponyhof dargestellt hatte. Nach dem Motto, also das ist ja eigentlich ein Traumjob im Vergleich zu anderen Jobs. Und klar gibt es auch in der Sicherheitsbranche Tätigkeiten, die jetzt nicht so toll sind. Auch es gibt ja sogar Verletzte und Tote, aber auch das kann ich logischerweise, wenn ich selber mich weiterqualifiziere, beeinflussen, weil ein Meister wird vermutlich nicht als Türsteher bei einer einschlägigen Diskothek in Berlin-Mitte an der Tür stehen nachts.
Genau, richtig. Also das war ja genau mein Kritikpunkt damals eben, dass das alles so dargestellt wurde, dass das so, ja, der Ponyhof ist quasi, ne? Mhm. Die Jobs gibt. Ich habe selber solche Ponyhof-Jobs auch schon gemacht und da kann man sich's wirklich gut gehen lassen. Ja, also die existieren wirklich, aber es gibt halt auch die andere Seite. Hm. Und die werden halt oft nicht gesehen. Das muss nicht unbedingt der Türsteher sein. Also wir hatten zum Beispiel in der Nähe von unserer Kerntechnikanlage hatten wir Asylbewerberwohnheim. Da war jeden Tag war die Polizei drin. Da war einmal in der Woche war die Polizei mit einer Hundertschaft drin, mit Hunden, mit Helm und Keule und mit allem. Und fast jeden Tag war der Rettungswagen drin. Und einmal pro Woche wurde einer vom Sicherheitsdienst abgeholt mit dem Rettungswagen. Ich kenne einen Kaufhausdetektiv, der traumatisiert war, der in Therapie war, weil seinem Kollege das Schlachtermesser durchs Gesicht gezogen wurde. Der hat einen Ladendieb entdeckt, wollte den festnehmen. Der Ladendieb greift unter Mantel, zieht das Schlachtermesser raus. Was? Und da hat ein Stück von der Nase gefehlt, ein Zahn war rausgeschnitten, der untere Kiefer war angeschnitten. Der hat heute noch Metallplatten im Gesicht. Der dieses Messer gefangen hat, der arbeitet nicht mehr in der Branche. Ah. Der sieht wieder normal aus anscheinend. Ich habe den Menschen selber nie getroffen. Ah. Wird wohl im Sommer, hat er jetzt so eine Linie, die braucht eine Woche länger, bis er braun wird. Okay. Und der Rest funktioniert. Ja, und der Kollege, der neben dran gestanden ist, hat gesagt, er kann keine Leute mehr festnehmen, er kann keine Ladendiebe mehr ansprechen. Da hat er eine innere Blockade. Und da hat er halt dann zu uns zur Militärbewachung gewechselt. Ja. Da war es dann relativ wieder ruhig. Also es ist nicht so der Ponyhof. Es gibt halt wirklich Jobs. Ich meine, wir sind Sicherheitsdienst. Wenn nichts passiert, wenn alles easy ist, dann kann ich da eine Studentin hinstellen. Die dann Flyer verteilt, ja, oder die einfach Ausweise erstellt. Aber das ist ja eigentlich nicht unsere Hauptaufgabe. Aber es liegt halt an jedem selber, wo er arbeiten möchte. Es gibt Leute, ich kenne Leute, die wurden angeschossen, die hatten den Dolch im Hals und die sind wieder hin als Türsteher. Okay, nächstes Mal kriege ich ihn aber. es gibt solche Leute, ja. Ehemaliger Fallschirmjäger und solche Geschichten. Der war halt, der brauchte das. Es gibt Leute, die brauchen das, es gibt Leute, die mögen das. Es gibt aber halt eben genug andere Jobs, wo es nicht so ist. Hm. Man muss einfach nur wissen, wie man da hinkommt. Und der Weg in die Top 8%, das heißt einfach ein halbes Jahr hinsetzen und mal lernen und fertig. Ja. Und jetzt habe ich da, ich muss auch sagen, ich habe da mit ein bisschen mehr Gegenwind gerechnet. Ich habe eigentlich durch die Bank positive Kritik für den Artikel bekommen. Ich habe 69 E-Mails bekommen, habe ich gesehen, alle zu dem Thema. Ich habe 2, 3 überflogen, die waren alle positiv. Ich verspreche, ich werde jede lesen, ich werde auch versuchen, alle zu beantworten. War wirklich überwältigend. Auch auch die Kommentare auf LinkedIn, die Kommentare bei Facebook, die waren wirklich durch die Bank. Positiv. Heute Morgen habe ich noch eine E-Mail bekommen, ich habe gerade keinen Bock mehr gehabt, ich habe die Motivation verloren zum Lernen, jetzt sitze ich wieder da, jetzt gebe ich wieder Gas und habe gedacht, jawohl, super. Hat sich doch
ganz genau so.
2 Stunden hinsetzen, schreiben, hat sich doch schon wieder gelohnt. Ja.
Ja.
Und das sind solche kleinen Sachen, ja. Allein, dass ich diesen Artikel geschrieben habe, habe ich jetzt schon wieder 1, 2 Leute dazu gebracht, vielleicht sich doch wieder hinzusetzen. Ja. Das sind diese kleinen Schritte, die man machen muss. Das war der größte Kritikpunkt, den ich bekommen habe, das war mein Rechenmodell mit den Schritten, waren zwei Leute, die es festgestellt haben, ich habe da wohl einen Rechenfehler drin gemacht.
Unglaublich.
Also ich habe da, ja, ich habe da das Beispiel, ja, wenn jeder Mensch nur einen Schritt macht, dann ist es 30 Zentimeter, aber wenn jeder dann halt jeden Tag einen Schritt macht, dann ist es so und so viel. Und wenn dann alle 260 Mitarbeiter jeden Tag einen Schritt machen, was kann dann passieren? Da habe ich einen Fehler reingebaut und ja, das war wohl das größte Argument, was diese zwei Kritiker da in diesen 5 Seiten DIN A4 gefunden haben. Da kann ich dann nur sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, nehmt euch einen Keks, seid stolz auf euch. Ja, das ist halt, wenn das der schlimmste Kritikpunkt ist.
Ja, nee, was ich auch eben gut fand, dieser Satz, der gleich am Anfang kommt, habe ich vorhin schon vorgelesen, soll ich dadurch einige Follower verlieren, kann ich damit leben, solange die richtigen bleiben. Das ist genau die entsprechende Message. Ja, ich kann es nicht allen recht machen. Oder wie der ehemalige Ministerpräsident von Bayern gesagt hat, everybody's darling is everybody's depp. Da musste ich auch lange lernen, einfach zu akzeptieren, dass nicht alle derselben Meinung sein können. Und ich verfolge hier in meinen Medien genau dasselbe eben, dass ich sage, du bist selber verantwortlich, du musst selber was tun und immer auf die anderen schimpfen. Oder wie es dann hier weiter unten heißt, dein Heulen ändert nichts, sind viele Unternehmen schwarze Schafe. Ja, ist so, ist die Bezahlung unterschiedlich? Ja, ist oft so. Ist es falsch, wenn man sich beschwert? Nein, es ist nicht falsch, aber es nützt nichts. Das Heulen ändert nichts. Ich muss selber was tun. Und das ist das, was du ja auch gerade gesagt hast, wenn ich selber nichts tue, dann immer nur auf den BDSW und Verdi und was weiß ich wen schimpfen, daran wird sich nichts ändern. Also, die Veränderung beginnt bei dir, nicht bei den anderen. Wenn Sie das jetzt alle mal hier hinter die Ohren schreiben, dann wird wirklich die Welt ein bisschen besser sein. Ja? Und du hast da dann noch sehr schöne Beispiele gebracht. Wie ist Valery Klitschko Weltmeister, Boxweltmeister geworden, Arnold Schwarzenegger zur Legende und so weiter. Die haben ja alle selber was getan. Die haben nicht sich hingesetzt und geholfen und gesagt, die Welt ist ungerecht und die anderen spielen besser Fußball oder können besser schauspielern, sondern haben selber was gemacht. Und genau das ist es, was man eben hier akzeptieren muss. Wenn ich selber nichts tue, wird es nicht funktionieren.
Ja. Ja, und vor allem, wir müssen ja keine Legenden werden, ja. Wir müssen ja keine Supersportler werden oder der beste Sicherheitsmitarbeiter des Planeten oder sonst irgendwas. Es geht ja wirklich nur darum, eigentlich sich einmal in seinem Leben ein halbes Jahr hinzusetzen. Und dann hat man eigentlich 90% der Probleme geregelt. Was sind denn die meisten Probleme? Die meisten Probleme ist, dass die Unternehmen einfach Müllhaufen sind. Ich sag's jetzt einfach mal so, dass die geführt werden von Leuten, die A, keine Ahnung von Menschenführung haben, die B, keine Ahnung vom Arbeitsrecht haben. Und die auch ja vom Fachlichen relativ wenig Ahnung haben. Wir haben auch gute Unternehmen, aber viele Unternehmen sind halt einfach diese schwarzen Schafe. Ja. Und wir haben das Problem, dass die Bezahlung unterirdisch ist. Ja, ist sie. Ja, ich habe für 8,47 € angefangen. Da haben manche gesagt, aha, da hätte ich aber mal geträumt davon. Ja, die Bezahlung ist unterirdisch. Mit 34a im Schnitt irgendwo bei 10,20 €, 10,50 €. Das ist Müll. Und dass die Dienstkleidung entweder aussehen wie der Busfahrer oder nicht passen oder einfach billig sind, das sind die drei Argumente, was wirklich immer kommt. Ja, zu wenig Geld, schlechtes Unternehmen, schlechte Dienstkleidung. Und die drei Probleme habe ich gelöst in dem Moment, in dem ich mich weiterbilde. Weil wenn ich wirklich dann bei der BASF arbeite, wenn ich bei Daimler arbeite, wenn ich bei einer kerntechnischen Anlage arbeite, dann verdiene ich Geld. Für das Geld müssen andere studieren. Ja. Also wirklich, ich habe da Summen verdient. Ich habe Leute getroffen, die damals mit mir auch die Juristerei studiert haben. Die haben es aber fertig gemacht, im Gegensatz zu mir. Und ich hatte da als Wachmann auf dem Wachturm von der KTR, hatte ich da mal das in Netto, was die Brutto nach Hause gefahren haben. Ja. Vielleicht irgendwann werden sie vorbeiziehen. Aber das ist so. Da hat auch der Dienstplan gepasst. Da hat keiner 260 Stunden gekeult. Da war 173 Stunden, hatte jeder über 2000 netto. Und dann, wenn dann jeder so um die 180, 190 Stunden gemacht hat, dann ist das Leben geregelt. Das funktioniert. Da arbeitet man halt einmal am Wochenende oder so.
Da wird auch vermutlich nicht abends um 22 Uhr eine WhatsApp-Nachricht gekommen sein, dass man früh um 6 zum Dienst zu erscheinen hat.
Es gab's mal, ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das Paradies ist, ja. Das gab's mal. Aber A, gab's dann 50% Bonus, wenn man reingekommen ist. Aber halt ist nicht in diesem Ausmaß, wie es vorher im 34a-Land war, ja. Also nicht in diesem Ausmaß. Es gab da auch so ein paar Knallerbsen, wo man dann mal gedacht hat, wie schafft es diese Person, sich verletzungsfrei die Schuhe morgens anzuziehen? Die Leute hat man überall, ja. Und ich kann nicht sagen, das ist da alles toll, das ist alles perfekt. Ja, nein, egal wo Menschen arbeiten, das ist halt überall, es gibt so ein paar, die geben halt richtig Gas und es gibt ein paar, die schleift man so mit und die meisten machen so ihre Arbeit. Frage ist aber, wo halt diese Gauss-Kurve, ja, man hat oben, hinten, ganz hinten hat man diese Top-Leute, hier hat man diese Idioten, in der Mitte das graue Volk. Die Frage ist aber, wo schiebe ich diese Kurve hin? Ja, und wenn ich die so aufs 34A-Land, aufs GSSK-Land schiebe, dann, ja, die Leute, die bei uns eigentlich so die Low-Performer waren, die wären in anderen Unternehmen, wären die noch die Leistungsträger gewesen. So ist es halt einfach so. Ja. Und dann ist es dann auch egal, dass halt die Dienstkleidung auch aussieht wie ein Busfahrer. Ja, sieht ja dann keiner mehr. Nein, das sind halt diese Punkte. Man muss einfach jeden Tag einen kleinen Schritt machen, nicht einmal einen großen Berg irgendwie da erklimmen, sondern einfach Schritt für Schritt dranbleiben. Man braucht da auch nicht die unglaubliche Disziplin dazu. Wenn man keine Disziplin hat, dauert es halt länger. Aber es rechnet sich übers Leben. Wenn dieser GSSK-Kurs, der kostet zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Und je nach Bundesland mache ich danach netto 200 bis 900 Euro mehr. Also selbst in den am schlechtest bezahltesten Bundesländern bin ich da nach einem knappen Jahr, habe ich Plus. Da gibt es keine Ausreden.
Ja, also wenn das nicht, oder wenn man dann eine Stufe weitergeht zum Meister und zum Beispiel in Bayern den Meister im Moment kostenlos kriegt, mit Aufstiegs-BAföG und Meisterbonus des Freistaats Bayern, und in anderen Ländern bekommt man Bildungsurlaub etc. Also sorry, die Ausreden zählen alle nicht.
Ja, in Bayern kriegt man ja, glaube ich, sogar noch Plus, ne?
Ja, ja, da geht man sogar noch mit Plus raus, ja. Also sorry, dann weiß ich auch nicht. Und immer dann, das ist ja das, was ich dauernd höre, ja, es gibt keine Meisterstellen. Es gibt definitiv für jeden guten Meister eine Meisterstelle. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ja, für jeden guten Meister. Ja, haben wir uns vorhin auch schon drüber unterhalten. Nur, dass jemand einen Meistertitel hat, der alleine ist eine Eintrittskarte, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Ja, aber wenn ich dann was leiste in dem Bereich, wäre ich definitiv
hier. Ja, wenn ich 8 Jahre lang die Schranke hoch und runter gemacht habe, mache dann im Fernstudium den Meister und habe dann meinen Meisterbrief, aber 8 Jahre die Schranke hoch und runter gemacht, dann kommen halt nicht die Großkonzerne und wollen hier das Konzept für die Konzernsicherheit von mir haben. Es ist halt einfach so. Also man muss sich schon seinen Lebenslauf aufbauen. Also ich bin da ganz großer Freund von so einem Treppenmodell, dass man halt irgendwo mal mit 34 Jahren anfängt, sich dann auf die Fachkraft hocharbeitet und dann irgendwann mal Meister wird. Weil dann hat man, wenn man dann den Meister hat, dann kann einem niemand mehr was erzählen, wenn man diese ganzen Stufen kennt. Ja. Weil irgendwelche theoretischen Akademiker, die klug daherreden, aber nie selber mal eine Zugangskarte kontrolliert haben oder sowas, die gibt's genug. Ja, die braucht man nicht. Ja. Was aber wirklich unschlagbar ist, sind Leute, die wirklich die Praxis haben und dann die Theorie nach und nach draufsatteln. Und man bekommt diese Jobs nicht von heute auf morgen. Ich habe damals für meine GSSK-Stelle, bin ich dem Unternehmen 3 Jahre auf den Zeiger gegangen, bis ich endlich da drin war. Ich hätte im Industriewerkschutz in der GSSK arbeiten können. Ich hätte zur BASF gehen können, lauter solche Sachen. Ich wollte halt unbedingt Kerntechnik, nur das. Da musste ich halt warten, 3 Jahre. Ja, und dann war ich da drin und nach 6 Monaten schuldenfrei. Die 3 Jahre haben sich gelohnt. Und wenn man bundesweit mobil ist, dann hat man in 6 Monaten hat man eine GSSK-Stelle. Wenn man nicht in die, ist so einen exotischen Sonderwunsch hat oder sowas, wie ich. Und bei meist ist es halt genauso. Man muss halt warten. Ich habe jetzt nicht heute den Brief und morgen den Job. So funktioniert es nicht. Man muss vielleicht dann auch mal erstmal wieder einen schlechteren Job machen. Vielleicht auch mal schlechter bezahlt, um seinen Lebenslauf auch anzupassen an die Qualifikation. Ja, das muss stimmen. Lebenslauf und Qualifikation muss schon stimmen. Meiner Meinung nach mit ein bisschen mehr Gewicht auf den Lebenslauf. Wenn einer schon viel Erfahrung hat und wenig Qualifikation, wird der eher den guten Job bekommen, als einer, der überhaupt keine Erfahrung hat, nur im Parkhaus vom Bildschirm gesessen ist, aber den Meister gemacht hat. Dann gewinnt die GSSK mit Erfahrung. Und das muss man halt, überlegen, wo will ich hin? Man muss einfach mal hinsetzen, muss einen Plan machen und nicht einfach sagen, ich mache jetzt irgendwas und dann kommt mir alles zugeflogen. Deswegen selbstverantwortlich werden. Das ganze Ding ist in die eigene Hand nehmen, nicht irgendwie gucken, was sagt der. Und so als Abschluss, nicht den Leuten zuhören, die seit 10 Jahren an der gleichen Schranke stehen. Weil alles, was man von den Leuten lernen kann, ist, wie man 10 Jahre lang an der gleichen Schranke steht. Und die sagen dann, ich habe jetzt hier 10 Jahre Erfahrung. Haben sie aber nicht, weil wer 10 Jahre an der gleichen Schranke steht oder 10 Jahre am gleichen Objekt wohnt, wohnt fast, der hat keine 10 Jahre Berufserfahrung. Der hat vielleicht 1-2 Jahre Berufserfahrung, danach wiederholt er nur noch.
Mal 10, genau.
Einfach nicht auf diese Leute hören, sondern auf die Leute hören, die da sind, wo man hin will.
Definitiv. So, also fassen wir nochmal kurz zusammen deine Wutrede und den Brief. Also jammern bringt nichts. Dann dringender Hinweis an die Herrschaften, die in den ganzen Foren Kommentare geben, aber eben ein Halb- oder ein Viertelwissen oder gar kein Wissen haben. Bitte haltet euch zurück. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann lasst doch einfach die Finger davon. Es muss ja nicht jeder alles können. Und drittens, jeder ist für sich selber verantwortlich. Jeder entscheidet selber, wo er hin will. Genau wie du gerade gesagt hast, ich muss halt überlegen, was will ich? Will ich GSS, höherwertige operative Geschichte? Will ich Führungsverantwortung? Dann gehe ich Richtung Meister. Das muss man halt vorher überlegen und nicht hinterher. Dann ist es zu spät. Ja, und dann wird es eine super feine Geschichte und dann kann ich auch in der Sicherheitsbranche einen super Job und ein ansprechendes Leben haben.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich kenne keinen, der jemals GSSK oder Meister bereut hat. Nicht einen einzigen.
Nur die, die es nicht gemacht haben.
Richtig. Ja, absolut, absolut.
Alles klar. Alexander, ganz herzlichen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Viele Grüße nach Rom. Ich hoffe, es ist nicht ganz so heiß.
Heute geht's. Also heute, gestern, da war es fast schon frühlingshaft. Normalerweise sitzen wir hier im Holzofen.
Ja,
okay. Naja, momentan ist angenehm.
Alles klar. Wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens auf der Sicherheitskonferenz im März.
Das auf jeden Fall.
Alles klar.
Alles klar. Okay, gut, vielen Dank.
Dann tschüss.
Tschüss.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.